Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Eine Weltreport aus München bei Radio LoRa. Mein Name ist Heinz Schulze und ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum und auch der Eine Weltreport aus München ist eine Sendung vom Nord-Süd-Forum München. Ich habe die große Freude, heute als Gast den Carlos Herz hier zu haben. Er ist engagiert in Praxis und Theorie für soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und. Und das nicht nur in seinem Land Peru, wo er herkommt, sondern er ist ein guter Kenner der Situation in Lateinamerika. Bienvenido, herzlich willkommen, Carlos.
Buenas gracias por esta invitación.
Das Thema unserer heutigen Sendung ist grob gefasst: Was ist los mit den Linken, mit den fortschrittlichen Regierungen in Lateinamerika und warum ist diese Krise einfach, die wir sehen, warum ist die da? Und dieses genau haben wir uns auch in unserem Lateinamerika-Arbeitskreis gefragt und wir hatten dazu zwei spannende Veranstaltungen mit Carlos Herz und das wird unser Thema sein. Und zur Technik, wir machen die Sendung Ping-Pong-mäßig in Spanisch und Deutsch. Wir konzentrieren uns auf die Länder wie Brasilien, Bolivien, Nicaragua und Venezuela, weil man nicht ganz Lateinamerika uns anschauen kann und auch die Länder klassisch sind für die, die sich selbst als links, als sozialistisch, als fortschrittlich bezeichnen. Ja, ich denke aber, bevor wir über die Krise sprechen, wäre es gut, dass wir uns ein wenig die Situation in diesen Ländern anschauen. Und da kommen wir dann ins Gespräch mit Carlos. Carlos, kannst du uns kurz etwas über die Situation in diesen Ländern, die sich link fortschrittlich nennen, sagen? Also schauen wir nach Brasilien, Venezuela, Nicaragua. A ver, Carlos.
Bueno, como la información internacional lo muestra, ha ganado las elecciones Bolsonaro, una persona de ultraderecha y no solamente ultraderecha, sino con un conjunto de discursos.
Genau, schauen wir einfach mal in Brasilien an, wo jetzt der Bolsonaro gewonnen hat und einfach zusammengefasst ist also ultrarechts. Er ist ultra ausländerfeindlich, ultra gegen die indigene Bevölkerung, ultra frauenfeindlich und es steht für einen wilden Kapitalismus und antidemokratisch und so weiter. Und was uns Sorgen macht, ist, dass er gegen die frühere linke Partei, gegen die Arbeiterpartei, die Wahlen gewonnen hat. Und das macht uns unheimlich große Sorge. Was kann man denn erwarten von dem neuen Präsidenten? Was uns Sorge macht, ist dieser Präsident. Und was dahinter steckt, es ist ein Angriff nicht nur auf uns in Lateinamerika, sondern weltweit. Und es geht in die Richtung, wie wir auch anderswo auf der Welt feststellen. Und im Blickpunkt sind quasi die ganzen Probleme. Ganz wichtig ist der Aspekt der persönlichen Sicherheit gewesen. Kriminalität ist eins. Andere, das Angehen gegen Migranten, gegen demokratische Strukturen etc. Und fange ich mal an, damit ich nicht mit dem Schlechten anfange. Meine Hoffnung ist, dass die 40 Millionen Wählerinnen und Wähler in Brasilien, die Bolsonaro nicht gewählt haben, dass sie Widerstand leisten können und die 45 Millionen, die für ihn gewählt haben, ist auch meine Einschätzung, dass sie nicht unbedingt für ihn und sein Programm gewählt haben, sondern gegen. Und gegen ist gegen die ganze Kriminalität, die wirtschaftliche Situation und. Ja, und ich denke auch, es wird schwierig für Bolsonaro sein, dass er die ganzen sozialen Erfolge, die erzielt worden sind, die Errungenschaften, dass er die einfach so runterbügeln kann, dass er das alles aus streichen kann. Da wird es also sicherlich Widerstand geben. Kannst du sagen, ein paar Vorhaben, die er nicht nur angekündigt hat, sondern die jetzt schon mal in der Phase der Umsetzung sind? Also ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt wird sicher sein, der Versuch auf ideologischem Gebiet Veränderungen herbeizuführen. Ein Beispiel. Die Ministerien für Kultur, Sport und Bildung sind jetzt in einem Ministerium zusammengefasst und die aktuelle Ministerin gehört zu dem ultrakonservativen Bereich und ist Mitglied in einer der großen evangelikalen Religionsgemeinschaften, wie wir sagen.
Está proponiendo que los niños se vistan de azul y las niñas se vistan de rosado, ¿no?
Also ein Beispiel, wo die Erziehung hingehen kann, eher anekdotisch. Also früher war es bei uns, dass also die Jungs blaue Kleidung hatten und die Mädchen hatten rosa Kleidung oder rote Kleidung. Und das ist immer weniger wichtig geworden, diese traditionelle Kultur. Und die Ministerin spricht wieder davon, dass man sowas doch unbedingt beibehalten müsste, dass wieder genau die Jungs blau und die Mädchen rosa sein sollen. Ja. Und die Rechte, die vorher die Community der Transsexuellen erreicht hat, diese Menschenrechte, diese Rechte sind auch. Ja, und das bedeutet natürlich, dass die Gewaltbereitschaft wieder zunimmt, weil einfach keine rechtliche Sicherheit mehr besteht. Und was vorher ist, das alles gesichert worden durch Gesetze, dass also da die Gewalt nicht vorhanden ist. Ja. Und ein wichtiges Beispiel leider ist auch, dass von oben quasi intensiver ermöglicht wird, dass in indigenen Territorien im amazonischen Regenwald viel, viel mehr unternehmerische Aktivitäten erlaubt werden und was natürlich bedeutet, eine Aggression gegen die Kultur und das Leben der indigenen Bevölkerung. Die Zuständigkeit für indigene Angelegenheiten, wenn man so will, ist jetzt im Landwirtschaftsministerium und das Landwirtschaftsministerium, muss man dazu sagen, ist eines der stärksten Lobbyunternehmen, Lobbyanführer für Großkonzerne im landwirtschaftlichen Bereich. Also da wird es sicher sehr duster aussehen. Deutlich ist ein letzter Ausspruch des Landwirtschaftsministers. Wer sich in Brasilien als Indigener verstehen will, der soll doch nach Bolivien ausziehen. Hier machen wir weiter mit unserem Eine-Welt-Report aus München mit Carlos Herz aus Peru. Wir haben unser Thema, was sind eigentlich die Gründe, warum diese linken Regierungen gescheitert sind und sind dabei erstmal ganz kurz anzuschauen, was denn die Situation in den Ländern ist. Brasilien haben wir gerade gehört. Jetzt gucken wir uns mal Nicaragua an.
Es ist schwierig, wie Nicaragua von einer Erfahrung so reich ist.
Zu Nicaragua, wenn man dazu etwas sagen will, ich denke, es ist eine sehr schwierige Situation, wenn man bedenkt, welche reiche und wichtige Erfahrung die Menschen in Nicaragua haben im Kampf gegen die Diktatur, damals unter Somoza. Dann kam eine konservative Regierung und jetzt ist also mit dem Präsident Ortega, wieder sind die ehemaligen Freiheitskämpfer, die Sandinisten wieder in der Regierung. Feststellbar ist einmal, dass in der Regierung die Korruption leider eine Rolle spielt und ich würde sagen, dass die jetzige Regierung unter Präsident Ortega dann wenig auf die junge Generation achtet, die nicht reaktionär sind, sondern mehr gehört werden wollen, dass ihre Anliegen auch gehört werden wollen und das klappt im Moment nicht. Was man sicher auch sagen muss, die Rechte der Bevölkerung sind nicht gehört worden. Und ein ganzes Problem, dickes Problem ist, dass die Regierung unter Ortega dann lange an der Macht ist. Das ist ein Fakt. Und dass die Macht nicht delegiert wurde, dass es also sich unheimlich autoritär konzentriert.
Que permitan cambiar líderes. También es otro problema que se expresa en Nicaragua. No se puede De hecho, hay una reacción también, un boicot de sectores de la derecha. De hecho, hay un aprovechamiento también de sectores conservadores de los errores cometidos por el gobierno del Frente. Pero también no hay que desconocer que no toda la población es una población conservadora. Es una población que se siente afectada por sus derechos que no son atendidos adecuadamente, el alza de precios de los productos, la ausencia de seguridad social, los costos en educación, y estos generan reacciones evidentemente válidas de parte de la población. Reitero, en esos casos un gobierno llamado progresista o expresista debe priorizar el diálogo y la conversación antes que la represión y el enjuiciamiento a tanta población y además con los costos de tantas muertes de jóvenes.
Also, natürlich ist wichtig zu sehen, es gibt einen Boykott von rechts, wenn man das kurz, und natürlich gibt es viel Gegenwind und Kampf von reaktionären Flügel und Sektoren innerhalb der Gesellschaft. Das ist ein wichtiger Teil. Aber nicht alle, die gegen ihn protestiert haben, sind rechts und sind reaktionär, sondern es ist eine Situation, die von der Bevölkerung jetzt übernommen wurde oder wo sie reagiert hat in Richtung gegen die sozialen Kosten. Und es fehlt einfach von der Regierung der Dialog und nicht die Repression, die stattgefunden hat und noch stattfindet und wo leider auch viele junge Menschen dabei gestorben sind. Jetzt springen wir einfach rüber nach Venezuela und ich habe schon angedeutet, noch schwieriger die Situation. Carlos, ¿qué dices de Venezuela?
Bueno, Venezuela es diferente. Creo que Venezuela es un claro ejemplo de cómo yo estoy de acuerdo en que ha habido un gobierno que ha hecho cambios importantes como el de Chávez, ¿no? Y logró el respaldo popular masivo frente a gobiernos anteriores que eran gobiernos de derecha y que hicieron uso del privilegio de tener tanto petróleo para favorecer a un pequeño segmento de la población, mientras la mayoría, ¿no?, vivía condiciones inadecuadas en salud, educación, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces Chávez lo que hace es reivindicar los derechos de la mayoría contra ese sector privilegiado de partidos convencionales y asume el poder con un gran respaldo de la población.
Ja, also in Venezuela, ich denke, muss man genau auch hinschauen und unterscheiden. Ja, es stimmt, es gab die Regierung unter Chávez, fortschrittlich, und die viele, viele soziale Fortschritte auch in Gang gesetzt hat und die sich abgesetzt hat von früheren konservativen Regierungen, die den Reichtum des Landes, also das Erdöl, nicht umgesetzt haben für soziale Projekte. Und die Regierung unter Chávez in Venezuela, ja, hatte viel Geld und es wurde auch teilweise eingesetzt für eine Verbesserung der Lebensbedingungen, Bildung etc., was vorher nicht der Fall war.
Ahora Chávez tuvo a su favor también, además de una propuesta política interesante, bolivariana, según el enfoque planteado de acercarse a todos los pueblos de la región, tuvo también la ventaja de tener recursos económicos. Al comienzo, los buenos precios del barril de petróleo le permitieron también tener un respiro, una capacidad de negociación, tanto para atender las necesidades de la población como también para ubicarse en el plano internacional con un liderazgo reconocido, pero que también se expresó en apoyar a otros pueblos, ¿no? El petróleo de Venezuela sirvió también para Cuba, ha servido para México, ha servido para otros países, ¿no? Y también dentro de un mecanismo de solidaridad, ¿no?, con diversos pueblos, ¿no? Fue un contrapeso importante el crecimiento del ALBA, ¿no?, y la búsqueda de un mercado y un banco bolivariano, un banco de América versus el Banco Mundial, etcétera, un conjunto de sueños, ¿no?, y de deseos, ¿no?, que bueno, se quedaron en el camino, ¿no?
Also, dass man einfach nochmal Erinnerung rufen muss, unter Präsident Chávez, Also die Vorstellung war, Lateinamerika gemeinsam kämpfen in Anlehnung an den Freiheitskämpfer Bolivar und auch die Integration für Lateinamerika wichtig. Und die Einnahmen aus dem hohen Erdölpreis, die waren sowohl für die Bevölkerung in Venezuela da, aber Venezuela hat auch mit dem Erdöleinnahmen und mit dem Erdöl andere Länder wie Kuba oder Mexiko unterstützt. Und erinnern sollte man auch an die Ideen, eine Lateinamerika-Bank gegen die Weltbank oder viele Zusammenschlüsse, die angedacht waren.
Bueno, lo que viene después ya es más problemático porque esa dependencia de un solo recurso llamado petróleo, que es lo que caracteriza mucho a nuestros países en esa lógica de que llamado neoextractivismo también, ¿no? Y no diversificar las actividades productivas, devino en que se caigan los precios del petróleo, ya no haya recursos para poder expandirse más, no haya recursos para poder atender las necesidades de su población. Chávez muere e ingresa al poder una figura llamada Maduro, ¿no? Que desde mi punto de vista no ha reunido las características más adecuadas para ser un líder a la altura de lo que fue Chávez. Entonces tenemos un líder diferente, un líder confrontacional, además de un país en crisis, ¿no? Por la caída de los precios del recurso del cual casi exclusivamente ha vivido, que es el petróleo.
Ja, und da sind wir schon ein Aspekt bei den Ursachen. Eine Ursache ist sicher die Abhängigkeit von einer Ressource, von einem Produkt, wenn man so will, des Erdöls und was kritisiert würde mit der Vorstellung auch mit dem Namen Neo-Extraktivismus, also exportieren, exportieren. Und die Erdölpreise gingen dann natürlich, wie wir wissen, in den Keller, sind sehr niedrig geworden. Chávez stirbt dann auch in der Zeit auch. Und der jetzige Präsident Maduro hat nicht die Fähigkeiten und nicht die Vorstellung, ist keine wirklich gute Figur. Und Venezuela ist in einer wirklich gravierenden Krise und la tasa de inflación es...
Más de 10.000%.
10.000, ja. Also Inflationsrate, einatmen, ausatmen, 10.000%. Und die viele y mucha gente de Venezuela han
solamente
salido.
En Perú tenemos cerca de 700.000 personas viviendo de Venezuela. ¿No?
700. Und was man hier gar nicht so mitkriegt in der ganzen Diskussion über Migration in Lateinamerika, wenn man nur in meinem Land, San Carlos, in Peru, sind ungefähr 3 Millionen Menschen in den letzten Jahren aus Venezuela weggezogen, sind abgehauen. Und alleine in Peru sind zum Beispiel 700.000 Menschen Flüchtlinge aus Venezuela. Ellos han salido de... La causa ha sido económica.
Económica, ausencia de oportunidades laborales, ¿no? Yeah. Básicamente económicas, ¿no? Porque yeah. en general, excepto casos extremos que ocurre, por ejemplo, en África, donde la violencia política genera éxodo, ¿no? De poblaciones, en general la población permanece en su país cuando encuentra oportunidades laborales, ¿no? A veces viven en situaciones de antidemocracia, ¿no? Pero cuando ya no tiene trabajo, no tiene alimentos, no tiene salud adecuada, prefiere emigrar, ¿no? Y es el caso de los venezolanos.
Und was man also dabei sehen muss, also es ist nicht vergleichbar mit einer Situation wie in einigen afrikanischen Ländern, wo der Exodus aus der kriegerischen oder politischen Repression bedeutet, sondern die Ursachen für die Flucht in Venezuela sind ganz hauptsächlich wirtschaftlicher Art. Die Menschen finden keine Arbeit, kein Einkommen, kein Essen. Und ich erwähne nochmal, bei 10.000% Inflation, da kann man sich dann vorstellen, wie das aussieht.
Ahora, finalmente, hay un caso, es más difícil, es largo explicar lo de Venezuela, porque por lo menos yo lo percibo en el caso peruano, un buen porcentaje de las personas que migran son personas que se han ido formando. Son jóvenes, en particular jóvenes, que se han ido formando en Venezuela durante el periodo en que el gobierno de Chávez permitió que la educación se democratice y cada vez más jóvenes puedan tener acceso a la formación universitaria. Son estos jóvenes que se formaron académicamente en la época de Chávez, los que no encuentran oportunidades laborales, ¿no? Y salen del país, ¿no? Tratando de tener alguna suerte de oportunidad, ¿no? En otras partes del mundo, ¿no? Y contradictorio porque es el mismo sistema político formó a estos jóvenes, ¿no? Que ahora no encuentran en su país formas de poder realizarse como técnicos o como profesionales, ¿no? Etcétera, ¿no?
Das muss man sehen, ist wirklich eine schizophrene Situation, wenn man so will. Viele junge Menschen, und es sind hauptsächlich junge Menschen, Ursachen dafür, dass so viele junge Menschen aus Venezuela verschwinden und abhauen, ist, in der Zeit von Chávez gab es eine gute Schulbildung. Sie sind in der Zeit der Bolivianischen Revolution ausgebildet worden. Sie konnten studieren, was vorher sie zum Teil überhaupt nicht konnten, und finden jetzt in der Situation in ihrem Land keine Arbeits- und Überlebensmöglichkeiten. Also das ist wirklich eine schizophrene Situation. Machen wir wieder etwas Musik.
Sí, entonces, finalmente, ¿no? Para el, creo yo que ahora la crisis es realmente lamentable. Creo yo que como última actitud de Chávez, de Maduro, de proponerse como otra vez presidente de la República por 6 años más, está generando un gran rechazo internacional. Creo que existe un boicot, de hecho, internacional de los poderes económicos clásicos contra Venezuela. Creo que existe también una descapitalización de Venezuela. No quieren invertir los empresarios venezolanos para generar ese tipo de boicot y de estado de ausencia de inversiones en Venezuela, ¿no? Y todo eso al lado de una crisis económica evidente como resultado de, creo, un gobierno bastante ineficiente, ¿no? Y una vez más, repito, esa actitud que ocurre en muchos países de querer mantenerse en el poder como persona y no generar recambios políticos porque no existen instituciones políticas sólidas con nuevos liderazgos que puedan de alguna manera, ¿no?, continuar sistemas políticos renovados, ¿no?, con nuevas personas, ¿no?
Ja, und machen einfach nochmal bei Venezuela weiter. Also, was man feststellen muss, die Krise ist wirklich sehr groß. Präsident Maduro ist für weitere 6 Jahre offiziell gewählt worden, ist Präsident. Ja, es gibt einen Boykott auch international. Und ja, es stimmt, die Unternehmer investieren nicht in Venezuela. Aber es ist ein großes Problem, dass die Regierung einfach nicht effizient ist und dass keine politischen Institutionen vorhanden sind, wo einfach ein besseres Programm gemacht werden kann. Auf unserer Reise schauen wir auch noch mal nach Bolivien, wo auch eine Situation ist, die im Moment etwas ist zwischen Schein und Sein vom linken Diskurs. Schon aber. Dejamos por el horario una mirada a Bolivia, que es otra situación. Ahí el gobierno parece es entre hablar y actuar. También hay una discrepancia fuerte. ¿Es así?
A ver, Bolivia es, si hablamos de los modelos clásicos de evaluación de crecimiento económico, es uno de los países que tiene un PBI interesante, un Producto Bruto Interno en crecimiento, ¿no? Una economía estable, y claro, y menos de desencanto y menos reacciones sociales porque se está avanzando en el cumplimiento de un conjunto de servicios básicos de la población, el análisis uh-huh. clásico de la economía, ¿no? Sin embargo, encontramos otras cosas más. Encontramos que, otra vez, el modelo de acumulación, ¿no? Dice que más del 65 a 70% de lo que Bolivia exporta es justamente petróleo, perdón, es gas y es minerales, ¿no? Entonces, otra vez se basa en esos elementos extractivistas, ¿no? Que también le generan un tipo de economía vulnerable, ¿no? Si se caen los precios, evidentemente la economía también va a tener problemas, ¿no?
Uh-huh. Also zu Bolivia natürlich auch ist eine total andere Situation, wenn man es jetzt wirtschaftlich betrachtet. Steht Bolivien auf einer soliden Wirtschaftssituation. Es gibt keinen großen wirtschaftlichen Stress. Aber da sind wir auch wieder bei den Ursachen. Das Modell in Bolivien ist, 65-70% der Einnahmen erzielt Bolivien aus Gas und Erze und Mineralien. Und das ist wieder diese ganze Form der Extraktivismus, also der Ressourcenausbeutung und Verkaufen. Und dadurch wird auch Bolivien immer sehr anfällig von den internationalen Preisen.
Ahora, Bolivia ha tenido quizás, para que reconocer, una política más soberana en el manejo de sus recursos naturales. Por ejemplo, rápidamente, en nuestros países, como en el caso de Perú, las empresas extranjeras extraen y comercializan los minerales, el gas, el petróleo. En el caso de Bolivia, se ha generado un cambio muy interesante en el cual Bolivia no extrae, porque no tiene el expertise para hacerlo, y lo hacen las empresas extranjeras, pero la comercialización del producto lo está haciendo, en buena medida, el gobierno boliviano, con lo cual obtiene más ganancias, ¿no?, y le quita espacio de poder a las empresas extranjeras. Aún en esas condiciones, las empresas no se van. Con ese argumento de que si atentamos con el capital, se van a ir, no se van. Siguen trabajando en Bolivia. Y se convierte en la práctica en una suerte de service o empresa encargada de extraer minerales, más no de venderlo, ¿no? Entonces, ese es interesante, ese cambio, sin cambiar la base económica, el modelo de aprovechamiento es diferente.
Ya, also bei Bolivien muss man also schon unbedingt sagen, es gibt eine gute, also verkürzt alles, es gibt eine gute Regierungsführung und im Umgang mit ausländischen Unternehmen agiert die bolivianische Regierung überhaupt so nicht so wie in anderen Ländern, wo die internationalen Unternehmen Ressourcen rausnehmen und im Land nichts bleibt, sondern in Bolivien, sie haben gute Verträge gemacht mit den ausländischen Unternehmen. Dadurch erhält Bolivien höhere Einnahmen. Und das Interessante ist, was immer gesagt wird, die Unternehmen gehen auch nicht aus Bolivien weg. Also das ist eine sehr interessante Erfahrung, aber die hauptsächlichen Einnahmen sind dann auch weiterhin auf den Ressourcen des Landes ausgerichtet.
Bueno, pero Bolivia tiene otro problema, que ahí sí es problema, es el tema de la ausencia de alternancia en el poder. Nuevamente, ya está acabando el periodo del presidente Evo Morales, y por algún recurso jurídico se está otra vez autoconvocando, ¿no?, para ser candidato a las elecciones, ¿no?, a las nuevas elecciones presidenciales, ¿no? Evidentemente eso ha generado también un grado de rechazo en un sector de la población, ¿no? Creo que tiene suficiente respaldo popular para ser reelecto, me da la impresión, ¿no? Pero mantiene un modelo, yo creo, clásico, ¿no?, de no tener instituciones políticas fuertes, ¿no?, que permitan, pues, recambios de líderes, ¿no?, para gobernar el país. Y por otro lado, un problema también es que el gobierno de Evo Morales está más orientado a la problemática de los de las poblaciones andinas, ¿no?, y subestima, ¿no?, a las poblaciones amazónicas, ¿no? Hay un interés de construir una carretera por un gran parque nacional que se llama Tipnis, ¿no?, afectando los territorios y derechos de comunidades amazónicas, ¿no? Esa contradicción se mantiene en el gobierno de Evo Morales, ¿no?, y no logra articular las necesidades de todas las comunidades indígenas, sino básicamente su interés está más vinculado a las comunidades andinas, ¿no?, o quechuas o aymaras, ¿no?
Uh-huh. Und wo man in Bolivien einfach schauen muss, ist eher eine politische, oder die Krise ist eher politisch. Evo Morales, como es él, no debería...
Ya no tiene más... Pero ha logrado...
Un truco. Ja, das ist genau. Also eigentlich wäre nach gesetzlichen Vorgaben, nach der Verfassung, die Zeit von Präsident Evo Morales vorbei, aber er hat rumgetrickst, also wirklich ganz einfach gesagt, dass er nochmal antritt und er hat sehr viel Rückhalt bei der Bevölkerung, sein Stil ist aber inzwischen immer mehr autoritär geworden und ein Problem ist, dass sein Blickwinkel mehr auf die andine Bevölkerung ist, also Quechua und Aymara gerichtet ist und die Bevölkerung im Regenwald nicht so wichtig findet oder deren Anliegen nicht so wichtig findet. Ein Ausdruck dafür ist zum Beispiel der Bau einer großen Straße von Brasilien durch Bolivien an den Pazifik, wo dann quer durch intakten Regenwald gebaut werden soll. Und das ist ein großes Problem für die Region dort und für die indigene Bevölkerung.